Der zweite große Teil, über den wir in diesem Hörbuch reden wollen, ist Achtsamkeit und Schicksalsschläge. Wie kann uns Achtsamkeit helfen, wenn uns selbst oder Menschen, die uns nahestehen, etwas passiert, sogenannte Schicksalsschläge passieren? Wie kann uns Achtsamkeit da weiterhelfen? Alexander, wie siehst du das?
Wenn wir den ersten Teil so ein bisschen an uns zulassen, was wir bis jetzt so eruiert haben, so gibt es vielleicht dazu etwas Grundsätzlicheres. Jeden Augenblick passiert ein Schicksalsschlag. Jeder Augenblick ist Wirklichkeit. Was sind dann sogenannte Schicksalsschläge für uns? Schicksalsschläge sind Ereignisse, die mit meiner Erwartung kollidieren. Gesetzt den Fall, das ist so, weil sonst sagen wir, das ist ein Schicksalsschlag. Davor nicht, danach auch nicht. Das heißt, wir meinen immer Ereignisse, die mir aus welchem Grund auch immer nicht passen. Entweder im Konzept oder ins emotionelle Empfinden oder beides. Wenn man genauer schaut, so ist das die klassische Definition des Leidens. Denn Leiden ist nicht Schmerz. Leiden ist das, was geschieht, wenn das, was geschieht mit dem, was ich gerne hätte, nicht übereinstimmt. Dann ist es Leiden. Deswegen meint auch die klassische Spiritualität, auch Shakyamuni, meint auch, dass man das Leiden aufheben kann. Schmerz nicht. Weil zwischen beiden ist ein Riesenunterschied. Es gibt viele Menschen, die haben Schmerz und Leiden nicht. Und es gibt noch mehr Menschen, die haben keine Schmerzen und Leiden. Es gibt viele Menschen, die haben wenig Geld und leiden nicht. Es gibt viele Menschen, die haben viel Geld und leiden. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir sollten erstens die beiden miteinander nicht verwechseln. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn wir vom Schicksalsschlag ausgehen, dann gehen wir, wie gesagt, von Ereignissen aus, die mir nicht passen. Und nun haben wir jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten des Handelns. Entweder ich versuche, die Umstände so hinzubekommen, dass sie mir passen, was wir in den meisten Fällen tun. Also die meiste Zeit der sogenannten Arbeit, kollektiv und individuell, verwenden wir zur Verwirklichung von Vorstellungen, die etwas zu vermeiden haben. Oder etwas hervorbringen sollen, wovon wir meinen, wenn wir es haben, dann wird es nur noch toll. Das ist ein Teil unserer Kraft. Und einen anderen Teil verwenden wir zur Abwehr von dem, was kommen könnte. Das heißt, wir sorgen um uns etwas, damit es klappt. Und wir wissen, dass bestimmte Sachen kommen können. Deswegen betreiben wir etwas gegen die Sorge, die wir schon haben, wissen, dass sie kommen können und nennen das Vorsorge. Das heißt, wir sorgen uns um die Sorge schon mal. Das heißt, wir haben zwei Sorgen. Wir wissen, dass es kommt und wir wissen, dass wir wissen, dass es kommt und können was dagegen tun, damit es nicht so kommt, wie wir wissen, dass es kommen könnte.
Wir machen uns jetzt schon Sorgen.
Genau.
Um die Dinge, die uns Sorgen machen werden,
wenn sie da sind. So,
das nennen wir ja Vorsorge. Die Sorge vor der Sorge.
Ja, wir nennen das auch Vorsorge. Und es ist ja in vielen Bereichen als unverantwortlich, wenn man Vorsorge nicht trifft. Ganze Industriezweige leben dank der Vorsorge, um es mal so zu sagen. Wenn wir meinen, es gäbe ein Mittel gegen das, was geschieht, so gibt es einen sehr begrenzten Mittel. Wir müssen uns das, was geschieht, vorstellen. Und gegen das, was wir uns vorstellen, vorgehen. Das tun wir auch. Im bestimmten begrenzten Bereich klappt das. Nichtsdestoweniger werden die wichtigsten Fragen damit weder beantwortet noch gestellt. Und ein Schicksalsschlag wäre nicht, ob man ein Haus hat oder nicht, sondern ein Schicksalsschlag wäre, wenn man eins hat und was weiß ich, es brennt ab oder es wird überfallen oder sonst irgendetwas. Das heißt, egal was ich habe und bin, es wird nicht frei von Schicksalsschlägen. Egal welche Alarmanlage ich habe oder sonst was, es ist nicht frei von Schicksalsschlägen. Ich kann eine gute Alarmanlage gegen Diebstahl haben und kann trotzdem vergessen, was weiß ich jetzt, ein Streichholz gescheit auszumachen oder ähnliches mehr. Das heißt, dahinter steckt wieder der Wunsch nach Kontrolle. Hinter dem Wunsch nach Kontrolle steckt aber eine tiefe Angst. Und unter der Angst ist ja eine Existenzangst. Die Existenzangst bedeutet, dass ich Angst habe, nicht da zu sein, und dann im entwickelteren Stadium nicht das zu sein, was ich glaube, sein zu müssen.
Und das zu verlieren, was ich habe.
Ja, was ich habe, das ist haben und sein. Was ich glaube, dass ich bin. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Sie ein gescheiter Mensch sind, dann werden Sie viel dafür tun, dass die Leute das weiterhin auch so sehen. Dann werden Sie es nicht als nett finden, wenn jemand Ihnen sagt, Sie sind aber dumm. Das heißt, nennen wir mal dieses, was ich habe, und das ist nicht nur mal rein materiell, Schicksalsschlag, sondern das Schicksalsschläge betreffen meistens die Gebiete, mit denen wir uns identifizieren, die wir als ich und mein ausmachen. Wenn es jetzt, wir hatten jetzt vor 2 Tagen ein Sturmgebiet in Deutschland, wenn der Sturm jetzt vorbeizieht und vorbeigezogen ist und mein Haus heil geblieben ist und beim Nachbarhaus oder sonst wo im Dorf irgendwo die Dächer abgedeckt worden sind, dann juckt es mich weniger. Also es juckt mich, wenn es mich betrifft. Und es juckt, wenn es meine Kinder betrifft und nicht die des Nachbars und so weiter und so fort. Das heißt, das wirkliche Schicksalhafte trifft oder wird als schicksalhaft ernannt, wenn es die Gebiete trifft, mit denen ich mich identifiziere. Nun haben wir aber ausgemacht, in der vorherigen Runde, dass das Ich nicht statisch ist. Es gibt nicht ein Ich und das gehört mir, sondern das Ich wird zum Ich dynamisch durch das ständige sich identifizieren. Deswegen kommt es darauf an, womit ich mich identifiziere. Denn das, womit ich mich identifiziere, macht mich aus, wortwörtlich. Wenn dieses, womit ich mich identifiziere, was mich ausmacht, dann sich ändert gegen meinen Willen, dann habe ich ein Problem, nämlich Instabilität. Wenn ich sage, das ist meine Frau und bin wie auch immer stolz verliebt und sie hat eine wichtige Funktion in meiner Stabilität, ich bin nicht allein, ich habe Unterstützung und sie verliebt sich in einen anderen und geht, dann werde ich sehr beleidigt sein. So, dann ist ein Schicksalsschlag oder sie stirbt oder so etwas. Und dann ist es ein Schicksalsschlag, weil sie für mich eine Funktion hatte. Deswegen ist Schicksalsschlag immer schon individuell bestimmbar und nur individuell bestimmbar heutzutage. Und dann natürlich trotzdem in einem bestimmten kollektiven Kontext. Aber es spielt heutzutage das Individuum schon eine größere Rolle als vor 100 oder 200 Jahren, wo man kontextueller gedacht und gelebt hat. Also da waren viele Leute mehr beleidigt, als man die Deutschen beleidigt hat zum Beispiel. Dann war es genug, dass man zum Krieg gezogen ist, weil der Kaiser beleidigt war. Heute wird das in Deutschland keiner machen, ein paar Grenzen weiter schon noch. So, das heißt, diese ganzen Identifizierungen ändern sich. Wir erleben durch die Individualisierung eine Häufung und eine Zentrierung auf das Konstruieren des sogenannten Ichs. Alles, was dir wichtig ist, ist gefährdet durch Änderung. Und eine unangekündigte, heftige Form der Änderung innerhalb dessen, womit du dich identifizierst, das nenne ich Schicksalsschlag. Okay? Das ist erstmal als
Definition.
Die Definition. Und jetzt, was hat das mit, ich nenne es mal Achtsamkeit beziehungsweise mit klassischer Spiritualität zu tun? Mhm. Das Interessante ist, dass die klassische Spiritualität besteht ja gerade darin, dass die Übung genau in dem Moment sich ereignet, in dem wir keine Identität sind.
Sich das Ich aufhebt.
Ja, das Ich kommt nicht zustande, muss man so sagen. Nicht die Aufhebung, sondern kommt nicht zustande, indem du keine Identität vollziehst. Du spürst, was du spürst. Das sind Gefühle, sonst irgendetwas, aber nicht meine Gefühle. Alles ist mal so, wie es ist, aber nicht Scheiße, will ich nicht, warum, wieso. Nichts. Mentale Stille und keine Identifikation mit sonst irgendeinem. Impuls, Gefühl, wie es auch immer. Das heißt, du erlebst plötzlich einen Moment des völligen So-Seins. Das völlige So-Sein ist ein Ist. In dem Moment, wo wieder ein Gedanke kommt, kommt eine Identität. Gesetzt den Fall für die Person, die diesen Zustand bewusst vollzogen hat. Diese Person macht die Erfahrung, dass nichts wirklich passieren kann. Es kann nichts wirklich passieren. Da ist niemand, der wirklich getroffen werden kann, es sei denn eine Identifikation. Deswegen spricht man, natürlich, das ist ein Open-End-Prozess, also da gibt es nicht, sage ich mal, er hat 100% erwacht. Ich glaube, uns Menschen ist es in diesen Dimensionen, ich weiß nicht, was zu 100% möglich ist. Aber ein bisschen davon gibt uns die Basis für das, was man später in bestimmten spirituellen Wegen als Gelassenheit bezeichnet. Denn die Gelassenheit ist der Zustand, dass man dank solcher Erfahrungen nicht mehr an der Identität so verkrampft hängt wie früher, als sie konstituierend war für ich und meins. Plötzlich ist die Identität nicht konstituierend, weil die Wirklichkeit an sich ist. Gesetzt den Fall, so ist es. So kann es sein, dass diese Person etwas gelassener sein kann und nicht in die Verzweiflung gehen, wenn das nicht so läuft, wie sie es gerne bräuchte und hätte. Weil sie schon mal erlebt hat, dass das alles nur erscheint und geht. Und es trotzdem hält. Wenn wir diese Erfahrung nicht haben, dann klammern wir uns eher und später an etwas oder jemand. Im Außen und im Inneren ist völlig wurscht. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Deswegen ist die Frage für mich insofern leichter zu beantworten, dass die Schicksalsschläge, wie gesagt, relativ sind und individuell sind, wortwörtlich. Und dass die Schicksalsschläge von Person zu Person ganz unterschiedlich wirken. Deswegen, wenn beispielsweise, wenn für dich Geld sehr wichtig ist und Beziehung weniger und du wirst aus der Arbeit entlassen, dann kannst du zerstört sein. Wenn aber dein Freund sagt, meine Frau hat mich verlassen, dann wirst du zu ihm sagen, naja Gott, so toll war sie auch nicht oder findest du eine neue und so weiter, weil es dich nicht juckt. Es ist nicht nur deine Frau, sondern es ist auch noch nicht der Punkt, der dich stabilisiert. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Wenn er aber viel Kohle verliert, dann wirst du wissen, was ist das? Scheiße, ich kann verstehen, wie es dir geht. Weil die Identität ähnlich ist. Gelagert, das heißt, jeder von uns hat an bestimmten Punkten Schwerpunkte der Identität. Wie ist durch Konditionierung bestimmt und unbewusst meistens? Und manche haben es im Beziehungsbereich, manche haben es im materiellen Bereich, verschieden. Und wir sind immer da großzügig, wo nicht unser Schwerpunkt liegt. Und sind sehr heikel, wenn es unseren Schwerpunkt trifft, individuell oder kollektiv. Auch schon, auch wenn ich noch das Geld auf dem Konto habe, so ist die Finanzkrise für mich schon problematisch, wenn Geld für mich wichtig ist. Auch wenn meine Frau noch bei mir wohnt, kann es schon problematisch sein, wenn ich sehe, in der Arbeit hat sie zwei nette Kollegen. Weil die Gefahr schon wächst, dass irgendwas passieren könnte und ich die Stabilität verliere, weil ich die Person oder das verliere, was mich ausmacht. All das setzt voraus, dass ich auf äußeren Identitäten ständig baue. Deswegen ist die Übung, also nennen wir es mal klassisches Sasen, die Übung, auf alle Identitäten zu verzichten, indem ich sie gar nicht hochfahre und zu gucken, was dann passiert. Das ist vermutlich eine der wirksamsten Formen, überhaupt mal, sage ich jetzt einmal, zufriedener zu sein. Zufrieden heißt, dass dann ein gewisser Friede im Kopf länger oder sich leichter einstellt unter mehreren Umständen und nicht nur unter gewissen Umständen, wenn alles stimmt.
Das mag funktionieren oder das funktioniert, wenn sozusagen ich Sazen praktiziere und es in mein Leben einbinde. Jetzt frage ich mich, da ist eine Familie mit zwei Kindern und eines der Kinder stirbt. Bei einem Autounfall plötzlich. Schicksalsschlag. Kinder wichtig für Vater und Mutter. Beide natürlich am Boden zerstört. Und da gibt es eine Zeit der Trauer, die auch sein muss. Und das ist auch vollkommen okay. Wie kriegen denn diese Menschen, diese Betroffenen Ruhe in den Kopf? Weil es dreht sich ja sozusagen jede Sekunde in dem Haus, in dem Zimmer, es wird immer wieder der Gedanke kommen an die Kinder, wie schön das war. Es wird ja immer wieder projiziert sozusagen und dann kommt gleichzeitig der Gedanke, sie sind nicht mehr da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zu so einem Betroffenen zu sagen, setz dich in die Stille, der dreht meiner Meinung nach, ich habe da keine Erfahrung, aber ich stelle es mir vor und das, darum geht es ja auch in dem Hörbuch, Möglichkeiten auszuloten, Erfahrungen auszutauschen. Der dreht ja durch, wenn der allein ist mit seinen Gedanken.
Natürlich. Deswegen mehrere Punkte dazu. Er mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber es ist schon gut, wenn wir mit der kontemplativen Übung oder Haltung beginnen, bevor es schlimm wird. Nicht, wenn es schlimm wird. Bevor. Das heißt, wir sollten damit beginnen, einfach um rauszufinden, wie die Wirklichkeit ist, bevor sie dann so schlimm wird, dass sie uns nicht mehr passt oder wir nicht in der Lage sind, irgendwas zu tun. Wir mögen damit beginnen, weil das eine Frage ist, grundsätzlich die Gretchenfrage ist, wer bin ich, wie die Wirklichkeit gestrickt ist und nicht nur, ob sie mir gerade passt oder nicht, sie passt mir, deswegen muss ich nichts machen oder so etwas. Ich sollte die Frage nach dem Tod, nach dem Leben, auch nach dem Krebs stellen, bevor ich es bekomme. denn dann kann es erstmal zu spät sein. Das ist ganz wichtig. Wir mögen, so wie wir bei Bewusstsein sind, einfach damit beginnen, uns zu interessieren, wer wir wirklich sind. Das ist eine wichtigere Frage, als ob welchen Job ich habe und ob wo ich meinen Urlaub mache. Die Gretchenfrage mögen wir eingehen. Das ist, vielleicht ist das, was wir Menschen uns wirklich antun können, klare Frage zu stellen und ihr nachzugehen, nach uns selber. Unabhängig erstmal von den äußeren Umständen, nur weil wir schon geistig wach sind und das tun können. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn eine Familie im Schock ist, dann ist natürlich nicht kein kluger Rat in jetzt mach dies oder jenes. So wird es eine Zeit brauchen, unterschiedlich natürlich, wer und was passiert ist, aber auch unterschiedlich, wie sie in sich selber verankert sind. Und das ist von Person zu Person sehr, sehr, sehr eben sehr unterschiedlich. Ich gehe mal davon aus, dass eine sehr wache und auch von mir aus sehr erwachte Person, wenn eine Person aus deren Umkreis stirbt, die geliebt wird, so gehe ich davon aus, dass sie sehr weinen wird. Der Unterschied zwischen, sage ich es mal, einer erwachten Person, denen ein Kind stirbt, und einer Person vielleicht, die es so nicht erlebt hat, kann darin sein, dass die erwachtere Person den Trauervollzug vollziehen kann. Sie wird weder die Welt noch sich selber ständig in Vorwürfe schmeißen. Es kann sein, dass sie nach einer bestimmten Zeit der Trauer und des bewusst gelebten Schmerzes erneut wieder, also sie wird damit leben können und nicht sich ständig fragen, warum mir, warum er, warum das und so weiter und so fort. Sie ist ein bisschen besser darauf vorbereitet, das So-Sein des Lebens zu erleben, inkludiert Schmerz. Während manche Personen oder viele von uns sind nicht darauf vorbereitet, dass etwas trotzdem passieren kann, was sie für schlimm halten. Und das ist ein großer Unterschied. Die sogenannte erwachte Person ist dann erwacht, wenn sie in der Lage ist, das So-Sein, so wie es kommt, so zu erleben, wie es kommt. Und das bedeutet auch zu trauern, auch Schmerz zu empfinden, ohne dass es, wie gesagt, dass es sie völlig in wortwörtliche Verzweiflung nimmt. Und das ist, dann könnte man vielleicht ein bisschen merken. Also, das heißt, eine Person, die jetzt in einer völligen Verzweiflung ist, natürlich setzt sich aufs Kissen, das ist völlig absurd. Das heißt, es ist jetzt erstmal fast Basisarbeit, auch der Umgebung, diese Person erstmal, sage ich jetzt einmal, je nachdem wie es ist, aber manchmal mit großem Wohlwollen und Geduld zu begleiten, bis sie sich grundsätzlich etwas wieder stabilisiert. Hoffentlich, aber das wissen wir nicht, denn ein Großteil des Schmerzes und wird nicht nur ausgemacht durch den wirklichen Tod beispielsweise des Kindes, sondern durch die Vorwürfe, die man sich macht und Umstände, die darum kreisen, warum, wieso und so weiter und so fort. Ich hätte doch, ich müsste doch. All das ist schon ein Teil der persönlichen Kultur, der Identifikation.
Das wäre meine Frage gewesen. Warum suchen wir so verzweifelt nach einer Erklärung?
Meine Meinung nach ist die Suche nach einer Erklärung, da drin steht die Hoffnung, einen Kausalzusammenhang zu erklären und Macht zu haben, es anders zu tun. Wir suchen Erklärungen, sprich nach Gründen, weil wir im Kausalzusammenhang denkend meinen, die Gründe dann im Griff zu haben und zu ändern. Das ist beispielsweise hinter vielen Versuchen, medizinisch und so weiter. Kaum haben wir etwas erkannt, Gene, so versuchen wir sie zu manipulieren, damit wieder was anderes wird. Und jetzt wissen wir, dass die Gene auch schon nicht das Letzte sind und so weiter, suchen wir wieder weiter. Alles, wir suchen letztendlich, damit wir Kontrolle haben und Zugang haben und Macht ausüben können, damit so wird, wie es mir individuell passt. Damit ich bleibe und damit es lange, lange für mich, wie auch immer, gut ist.
Steckt da auch so ein bisschen drin, vielleicht jemanden zu finden, der verantwortlich ist? Weil bei manchen Dingen, wenn ein Mord, sage ich jetzt mal, passiert, da gibt es ja einen kausalen Zusammenhang. Aber bei Tragödien, einer Krebserkrankung, da gibt es auch einen kausalen Zusammenhang, ist mir schon klar. Aber wo man sagt, da kann man jetzt keinen greifbar dafür verantwortlich machen, der war es oder die war es. Steckt da auch das drin, dass wir gar niemanden hätten, den wir dafür verantwortlich machen?
Natürlich. Und früher hatten wir natürlich auch und diese Sprüche, Gott hat gegeben, Gott hat genommen beispielsweise. Das hat durchaus vielen geholfen. Wenn sie, sage ich jetzt einmal so, sich schicksalhaft Gott ergeben konnten, das hat ihnen zumindest das Persönliche weggenommen. Für viele heute ist eher das Problem, dass es ihnen nicht gelingt, den Schuldigen außerhalb zu finden. Und damit sind sie verdammt, wenn sie keine andere Möglichkeiten haben, es auf sich zu nehmen. Kreist der Kopf über Jahre, was hätte ich doch, was könnte ich doch, es sollte doch, es müsste doch, ich hab doch und so weiter. Das kann für viele Leute wortwörtlich das Ende des Lebens bedeuten. Obwohl sie noch 30 Jahre leben, aber sie leben nicht wirklich. Sie kreisen nur noch um dieses Warum, Wieso. Denn das Gefühl der Schuld ist ein ganz interessantes Phänomen und bedarf vermutlich auch noch einer völlig unabhängigen
Betrachtung. Eines neuen Hörbuchs zum Thema.
Und eines neuen Hörbuchs zum Thema, weil das ist sehr interessant und sehr, sehr, sehr grundlegend, was wir alles tun möchten und tun, um unschuldig oder entschuldig zu sein. Das ist verdammt, verdammt interessant. Denn wenn die auch, wenn man schaut, auch mit Familien, wo irgendwas Schlimmes passierte, und die sage ich jetzt mal, der emotionelle Schmerz ist schon mal weg, nach Jahren oder Monaten, dann kann die Schuldfrage bis hin zu schlimmsten Depressionen führen. Nicht mehr der Schmerz, die Schuldfrage.
Wir müssen es uns irgendwie logisch erklären können, oder? Ich glaube, dann ist, so wie wir ja auch versuchen, logisch Achtsamkeit zu erklären, was man ja quasi nicht erklären kann, sondern erleben muss. Und wir brauchen eine Erklärung, wo, glaube ich, die wir unserem Monkey Mind hinwerfen, damit das so ein Knochen sozusagen, dass der drauf rumkauen kann.
Ja, natürlich, weil das ist, wie gesagt, die Erklärung gibt dann meistens eine Entschuldigung. Irgendeine Form von Entschuldigung ist dann drin. Also, dass man sagt, okay, ich weiß nicht. Oder das waren doch die Umstände und das ging nicht anders. Deswegen wäre es mit, sag ich mal, mit dem klassischer Sicht der Spiritualität einfacher. Noch einfacher, weil dort die Schuldfrage gar nicht hochkommt. Was nicht zu verwechseln ist mit Verantwortung. Aber es kommt nicht die Schuldfrage. Immer, was habe ich jetzt getan, das? Ja, in dem Sinne. Wir können immer schon davon ausgehen, dass wir meistens das tun, was wir tun können, damit es irgendwie gut ist. Nur wir können nicht alles tun. Das geht nicht. Und das Leben hat andere Pläne als wir. Die sind großartiger wortwörtlich und die spielen in Zusammenhängen, von denen wir Promille von Promillen mitbekommen. Wir verstehen nicht, warum das so ist. Wir merken nur spontan, momentan, dass wir damit mit einem bestimmten Gefühl reagieren und dieses Gefühl möchten wir nicht haben. Versteht ihr, wenn eine Familie sitzt und sagt, okay, mir ist jetzt die Mutter gestorben oder das Kind gestorben und es ist dramatisch. Aber die gleiche Familie wird schmunzeln, wenn die böse Schwiegermutter gestorben ist. Das ist nicht der Tod an sich. Das kommt natürlich darauf an, wer und in welche Verbindung zu mir und welche Rolle er für mich spielte. Es geht letztendlich zu oft wieder um mich. Und es geht dann eben nicht, ich sage jetzt mal, auch um das Kind, das nicht mehr leidet. Also das ist ein sehr heikles Thema beispielsweise mit Eltern, die Kinder betreuen in schweren Krebserkrankungen beispielsweise, wo manchmal absehbar ist, dass das Kind stirbt. Und es ist so, beschreiben viele Betreuer und Pflegepersonal der Stationen, dass manchmal die Eltern das größere Problem sind als das Kind. Weil die Eltern mit der Situation schwieriger umgehen können als das Kind. Und daran kann man sehen, dass die Eltern eine Hoffnung, Identität und dass sie da was erwartet haben und das Kind eine Rolle für deren Stabilität hat, manchmal umgekehrt größer als dass die Kinder das Kind begleiten können in dem Moment. Es ist interessant. Das heißt, sie fürchten den Tod des Kindes, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihrem Schmerz, ihrer Instabilität, ihren Schuldgefühlen umgehen können, wenn das passiert. Ich sage jetzt mal, weil das verrückt ist und das ist nicht so selten, um es mal so zu sagen.
Ich persönlich glaube, dass Trauer so funktioniert, weil derjenige, der tot ist, sage ich jetzt mal, der hat es ja hinter sich. Wir sind ja nicht traurig und verzweifelt für den sozusagen, weil der gerade Schmerzen leidet, sondern der ist ja weg. Wir weinen ja um uns und unsere Schmerzen, weil wir jetzt diesen Gesprächspartner nicht mehr haben. Wir weinen ja, weil er jetzt nicht mehr für uns da sein kann. Ja, weil wir gemeinsam Schönes erlebt haben und ich das jetzt alleine erleben muss.
Zum Beispiel.
Derjenige hat ja keinen Schmerz mehr. Er ist ja weg.
Zum Beispiel. Deswegen ist das ein großes, da gibt es sicherlich viele Schattierungen auch, weil wir wortwörtlich in diesem Zusammensein auch verschiedene Formen von Einheit erleben. Und diese auch körperlich, also Mutter-Kind oder so etwas, ist auch wirklich eine körperliche Einheit. Das heißt, wenn das Kind geht oder so etwas, oder die Mutter zu früh geht und das Kind bleibt, so erfährt das Kind das schockartig, das Fehlen. Und das ist auch richtig physischer Schmerz. Nicht nur das dann unterstützen. Deswegen gibt es verschiedene Formen von Schmerz und verschiedene Formen dann von natürlich Umgang des Schmerzes. Und die Trauer ist natürlich die Zeit, in der man sich diesem stellt, bis es wortwörtlich wieder heilt. Aber die Trauer wird aus vielen verschiedenen Gründen natürlich sehr schwer getan. Erstens, weil wir uns wieder ständig was vorstellen und denken oft. Und dann wird oft Öl ins Feuer gegossen durch Beschuldigungen, durch. Und nicht alles davon ist wortwörtlich heilsam, ne? Dass es wieder ganz werden kann und wir. Das stimmt. Deswegen ist es interessant, weil sowohl die Religionen wie auch die Spiritualität erneut auch schon durch die Frage allein in die Rolle ständig rutscht, was können wir tun, damit die Schicksalsschläge schwächer werden. Und trotzdem, allen Religionen und Spiritualitäten zum Trotz, viele der so berühmten Zen-Meisterinnen und Zen-Meister sind an Krebs gestorben, zumindest im letzten Jahrhundert schon mal und in diesem. Das heißt, das hilft nicht gegen das, was man meint, dass es helfen könnte. Also so ist es ja nicht. Also die sind alle weder so toll gelebt, noch haben irgendwelche Krankheiten vermieden, noch waren nicht in Geldnöten, noch sonst irgendetwas. Weil das damit zunächst einmal nichts zu tun hat. Aber wir betreiben Religion, wie wir auch heute leider auch bestimmte spirituelle Übungen betreiben, damit es uns psychoemotional gut geht.
Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen nach schweren Schicksalsschlägen zur Spiritualität oder zur Religion oder zum Glauben finden. Ja. Deshalb sind die beiden Themen für mich ja auch so eng miteinander.
Das ist auch verständlich, nur die Frage ist, dass es nicht auf diesem kindlichen Niveau bleibt, dass man jetzt so glaubt, das wird irgendwie besser. Es gibt tragische Gespräche mit Menschen, die dann sagen, Mensch, ich habe jetzt 10 Jahre Sassen geübt und bekomme Krebs. Ich verstehe nicht, warum. Daran sehen wir leider, dass die Haltung die gleiche ist, wie ich bete jetzt zu Gott und warum passiert mir das? Tragisch, ist wirklich tragisch, wenn die Vorstellung weiterhin die gleiche bleibt. Dass man glaubt, das wäre ein Zaubermittelchen, um das, was ich mir vorstelle als schlecht und böse, dass das nicht kommt. Während das Sassen in der kontemplativen Haltung als Einsicht und Erfahrung zeigt, dass alles, absolut alles, Augenblick für Augenblick kommt und geht und stirbt und wird. Es ist nur ein einziges, lebendiges Vibrieren der Wirklichkeit, die nur frisch ist im Augenblick und in der Einmaligkeit des Augenblickes. Und nichts, während ich spreche jetzt, ist noch gleich und noch gleich, noch gleich, noch gleich. Nichts. Es ist immer nur frisch und neu und frisch und neu und frisch und neu. Und nichts unterliegt meiner Kontrolle in diesem Sinne. Tragisch. Und der Glaube und die Hoffnung, das wird irgendwie und ich krieg's hin, dass mein kleiner psychologischer Schrebergarten der Komfortzone irgendwie weiterhin so bleibt und die 2 Beete von Schädlingen verschont bleiben und so weiter und so fort und dass das und alles andere interessiert mich nicht. Und das. Wenn wir in diese Haltung auch noch in die Spiritualität reingehen, ich meine, vielleicht hat man das auch getan. Deswegen haben wir auch aus Jesus was auch immer gemacht und aus Buddha haben wir den Buddhismus gemacht und so weiter und so fort. Und es spricht vieles dafür, dass sie das so nicht gemeint haben. Ja, die meinten das nicht so. Ja, die meinten das nicht so. Und wir haben dann Religionen, wir haben dann wieder spirituelle Bewegungen, die schon wieder sehr religiös geworden sind. Und die nennen sich jetzt nur spirituell oder sonst was. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Und in dieser Haltung bleibend und in diese Haltung kommend, das bleibt unser heiliger Anspruch auch für diese Kleinigkeit des unseren persönlichen Lebens.
Vielen lieben Dank, lieber Alexander, für dieses schöne Gespräch, für dieses schöne Hörbuch. Dankeschön.
Bitteschön.